Staffel 2, Folge 7. Jeder hat einen Beckenboden. Doch was macht er eigentlich? Hallo und herzlich willkommen bei Apropos Po, der Podcast rund um den Allerwertesten. Ich bin Katharina, Proktologin und wirklich überzeugt davon, dass wir alle viel entspannter wären, wenn wir unseren Po besser kennen würden.
Und ich bin Anne, offene und neugierige Gesprächspartnerin. Und ich muss zugeben, ich fange jetzt so langsam wirklich an, diese Po-Region anders zu betrachten. Viel freundlicher irgendwie.
Oh, wie schön, das freut mich sehr. Denn das möchte ich ganz eventuell vielleicht auch ein bisschen bezwecken mit diesem Podcast hier. Nicht nur mehr über den eigenen Po zu wissen und ihn als was ganz Natürliches anzusehen, sondern auch sich mit dem eigenen Allerwertesten ein bisschen auseinanderzusetzen und zu sehen, was er so alles Tolles für uns tut den ganzen
Tag.
Ja, jeden Tag, du sagst es. Doch bevor wir in die heutige Folge eintauchen, wie immer, wenn ihr Fragen habt oder euch ein Thema rund um Po, Darm und Beckenboden oder auch Sexualität schon lange auf der Seele liegt, schreibt uns gerne auf Instagram unter @apropos.po oder an schreibmir@apropos-po.de. Jede Nachricht ist sehr willkommen und es bleibt natürlich alles vertraulich.
Die beiden Adressen stehen übrigens auch nochmal in den Shownotes. Und ja, ich würde sagen, dann steigen wir ein, oder? Heute geht's um einen Bereich, den jeder hat, Männer wie Frauen, aber kaum jemand wirklich kennt. Das ist ein Bereich, den vielleicht die ein oder andere schon mal im Sport gehört hat, beim Yoga oder beim Pilates oder weil man halt schwanger war und da in der Schwangerschaftsgymnastik auf einmal den Beckenboden ansteuern sollte. Ich weiß noch aus unserer ersten Staffel, ohne den Beckenboden läuft gar nichts. Aber ich würde sagen, jetzt übergebe ich an dich.
Ich kann erstmal nur sagen, da hast du recht. Der Beckenboden ist nämlich ein wirkliches Kraftzentrum und gleichzeitig sehr sensibel und auch flexibel. Und ich sage einfach mal, ein richtiges Steuerorgan, weil er bei ganz vielem mitspielt. Er entscheidet nämlich zum Beispiel mit darüber, wie wir stehen, sitzen, gehen, ob wir halten können, ob und wie wir entleeren, überhaupt wie wir loslassen, wie wir Sexualität erleben. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, er ist ein wirkliches Beziehungsorgan. Und sogar spielt er auch bei der Atmung eine Rolle, ob ihr es glaubt oder nicht. Und hätten wir nicht gerade den Analkanal als Wunderwerk genannt, ich würde sagen, ich tue das jetzt einfach trotzdem, denn auch der Beckenboden ist ein wirkliches Wunderwerk.
Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was der Beckenboden ist und wo er so zu finden ist?
Sehr gerne. Sehr wohl, wollte ich schon sagen. Ja, stellt euch den Beckenboden wie eine Art Hängematte vor, die unten im Becken aufgespannt ist. Also sozusagen unsere untere Begrenzung des Rumpfes. Gleichzeitig ist er stabil, um unsere Organe in uns zu halten. Er ist kräftig, um uns zu stabilisieren im Rumpfbereich. Dazu arbeitet er tatsächlich zusammen mit Rückenmuskeln, Bauchmuskeln, Hüftmuskeln und so weiter. Aber er ist auch flexibel. Das muss er auch sein, weil wir ja entleeren wollen, als Frauen im Zweifel Kinder gebären. Ne? Und auch unbedingt ist die Flexibilität wichtig für das Erleben von Sexualität und auch als Gegenpol für das Zwerchfell beim Atmen. Der Beckenboden ist nicht ein Boden, so wie Fass mit Boden, sondern der besteht aus drei Schichten von verschiedenen Muskeln, die tatsächlich zusammenwirken natürlich. Die haben aber auch so ein bisschen unterschiedliche Aufgaben. Diese Muskeln sind fixiert an ein paar bestimmten knöchernen Punkten. Und außerdem haben diese Muskelschichten Durchtrittsstellen. Zum einen bei uns allen für den Enddarm, bei Frauen aber tatsächlich noch zwei weitere, nämlich für die Vagina und die Harnröhre. Und das macht auch den weiblichen Beckenboden im Vergleich zum männlichen deutlich anfälliger für Probleme. Er ist halt weniger stabil, schon alleine auch, weil das männliche Becken ist ein bisschen steiler und steht anders und das weibliche Becken ein bisschen breiter. Das heißt, die Hängematte ist anders aufgehängt und dazu hat sie noch Öffnungen.
Aber vielleicht für alle zusammenfassend handelt es sich beim Beckenboden schon um eine Mischung aus Sicherheitsnetz, Stabilisator und Schließapparat, oder?
Ja, mindestens. Und das Allerkrasseste ist, der arbeitet den ganzen Tag, ohne dass wir es merken. in aller Regel.
Auch der Beckenboden ist ja neben dem Analkanal, den wir in der letzten Folge kennengelernt haben, total wichtig für das Dichtsein. Kannst du vielleicht noch mal kurz wiederholen? Wir haben das ja schon mal in Staffel 1 etwas angesprochen.
Ja, klar. Also der Beckenboden unterstützt tatsächlich unseren inneren Schließmuskel dabei, diese Grundanspannung zu halten, die er hat und die wir auch brauchen. Mit dem äußeren Schließmuskel steht er auch in Verbindung. Und wir brauchen Beckenboden und äußeren Schließmuskel beide, um zum Beispiel beim Lachen, beim Husten, beim Niesen oder solchen Sachen, beim Springen auch nochmal extra zuzukneifen und dicht zu sein. Und dann gibt es dieses geniale, ich sage gerne so ein doppeltes Dichtungssystem, ja, dadurch, dass ein Teil des Beckenbodens, also eine Muskelschlinge, den Enddarm in einem Winkel hält und bei Anspannung oder Entspannung dieser Winkel sich verändert. Und wenn wir einhalten, dann wird das Ganze zu einem stärkeren Knick des Darms. Und wenn wir entleeren wollen, dann wird der Enddarm gerader gestellt. Und dafür ist tatsächlich der Beckenboden, ja, oder dieser eine Beckenbodenmuskel im Speziellen, essentiell.
Ja, krass. Deswegen ist ja auch der Fußhocker so hilfreich, wenn man mal Verstopfung hat oder generell dazu neigt.
Genau. Der Fußhocker führt dazu, dass dieser Winkel sich insofern verändert, dass der Enddarm gerader gestellt wird und das entlastet auch den Beckenboden. Ja, ansonsten ist beim Beckenboden ganz unbedingt eine gute Koordination wichtig, gerade bei der Entleerung. Ne? Und gelingt das nicht so gut, also wenn man zum Beispiel total verspannt ist im Beckenboden, dann kann das zu Problemen führen, sodass ja wie so ein Stuhldrang da ist, dauerhaft, ne, so ein Druckgefühl, ohne dass wirklich Stuhl im Enddarm ist. Das führt dann leider häufig dazu, dass gepresst wird, weil man ja denkt, man muss. Außerdem kann so ein Gefühl entstehen, dass man sich nicht richtig entleert, ne, dass einfach ja da immer noch so ein bisschen Druck ist. Es kann Schmerzen machen an verschiedenen Stellen, also gerade so zu Steißbein, Spitze hin oder Richtung Pobacken, auch beim Geschlechtsverkehr, gerade bei Frauen. Ne? Das ist ja der gleiche Beckenboden, ob ich jetzt von Seiten der Vagina oder von Seiten des Afters gucke. Das sind die gleichen Muskeln, solche Sachen. Dann kann es dazu kommen, dass ja, sich so falsche Bewegungen, falsche Koordinationen einüben. Ja? Zukneifen zum Beispiel und den Beckenboden hochziehen, anstatt den äußeren Schließmuskel zu öffnen, wenn ich entleeren will. Ja, und das besagte starke Pressen, was dann eben häufig als Folge entsteht und dass das nicht gut für unseren Hintern ist, das wiederhole ich hier wirklich nochmal gerne und auch immer wieder. Ja, Pressen ist Gift für den Po, für das Po-Gebiet. Mhm.
Du hast gerade über die Beckenbodenanspannung gesprochen. Ist der denn nicht meistens eher zu schwach als zu angespannt?
Ja, das kann man so gar nicht sagen. Das ist halt unterschiedlich, je nach Person und der Beckenboden kann tatsächlich zu schwach sein, beispielsweise nach Geburten, Schwangerschaften, Operationen, verschiedene Dinge, wenn einige Dinge zusammenkommen. Er kann zu angespannt sein, ja, gerade zum Beispiel bei Stress, bei langen Sitzzeiten, ne, wenn man stundenlang irgendwie sitzt jeden Tag, bei Sportarten, die viel Druck auf den Beckenboden ausüben. Ja, und er kann eben auch, das, was ich gerade eben schon erwähnte, wirklich unkoordiniert sein und das ist recht häufig, ehrlicherweise. Vor allem, wenn man ihn auch gar nicht so gut spüren kann. Und das ist tatsächlich oft der Fall. Nur wissen das die meisten Menschen gar nicht, weil sie spüren ihn ja nicht so. Mhm. Ja?
Das heißt, es ist also eigentlich gar nicht sinnvoll oder gar nicht immer sinnvoll, ihn zu trainieren?
Das würde ich so nicht sagen. Das kommt drauf an, wie man das Wort trainieren versteht. Üblicherweise ist es schon so, dass damit gemeint ist, Kraft zu trainieren, also den Beckenboden zu kräftigen. Ja, das braucht es natürlich manchmal, doch das ist natürlich jetzt auch wieder eine Sache, kann ich das alles gar nicht so gut spüren und weiß ich überhaupt gar nicht, wie ist denn die Anspannung eigentlich gerade im Beckenboden bei mir und was genau kneife ich zusammen, dann ist auch das Kräftigen total schwer. Ja? Und insgesamt muss man sagen, es ist vor allem wichtig, Flexibilität in den Beckenboden zu bekommen und zwar ganz bewusst. Das heißt, wir brauchen beides. Wenn ihr euch erinnert, was ich anfangs gesagt habe, Stabilität, aber auch Flexibilität. Und der Beckenboden braucht die Möglichkeit, zwischen Halten und Loslassen wechseln zu können. Übrigens für all seine Funktionen. Das ist auch bei der Sexualität mega wichtig. Ja. Und ich würde fast so weit gehen zu sagen, am ehesten sollte man trainieren, dass man überhaupt eine Wahrnehmung hat für diese ganzen Strukturen im Beckenboden. Und dann kann man entweder kräftigen oder entspannen. Und der eine braucht eher das, der andere das. Aber im Grunde genommen geht es wirklich um dieses Wechselspiel.
Jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage. Stimmt es eigentlich, dass der Beckenboden mit Emotionen zusammenhängt?
Ja, das ist tatsächlich so. Recht eng sogar. Wenn wir Stress haben, spannen wir an, oft natürlich unbewusst. Beim Entspannen, also loslassen, können sich oft Gefühle zeigen. Doch ich glaube, ich erlaube mir an dieser Stelle, diese Thematik mal abzubrechen und auf, ja, einfach mal dreist auf eine andere Folge zu verweisen. Da kann man nämlich ganz schön viel zu sagen und ich fände es ein bisschen schade, das jetzt hier in zwei Sätzen abzuarbeiten.
Also, das schon mal als Teaser für eine zukünftige Folge. Das hört sich super an. Wir gehen ja schließlich auch in großen Schritten auf das Ende dieser Folge zu. Vielleicht magst du noch kurz sagen, was man alleine machen kann, um den Beckenboden, ja, zu kräftigen oder zu entspannen, je nachdem.
Ja, durchatmen ist wirklich immer eine gute Idee. Ja, lach nicht. Ich meine natürlich nicht einfach nur atmen, sondern dieses bewusste Atmen, ne, und auch das Ausatmen. Ja, weil das wirklich das Nervensystem reguliert. Das wiederum führt zur Entspannung und eben auch im Beckenboden. Dann Bewegung, ja, ein bisschen Hüftmobilität, weiche Bewegung, das ist auf jeden Fall immer wichtig. Ja, dann ja, immer wieder so Sitzpausen machen, also immer mal wieder aufstehen, gerade wenn man lange sitzen muss, beruflich oder so. Unbedingt, und da ist es wieder, dieses Pressen vermeiden, bitte, bitte, bitte. Ja, wirklich lieber einen Fußhocker nutzen, wenn es schwer ist mit der Entleerung. Das Pressen ist einfach nicht gut für das Po-Gebiet. Und was man auch machen kann, ist, das hatte ich ja schon angedeutet, immer wieder ein bisschen Aufmerksamkeit in den Beckenbodenbereich zu schicken, um ihn einfach mehrmals am Tag kurz zu spüren. Das bahnt so ein bisschen, dass man überhaupt dran denkt, dass man einen Beckenboden hat und dass man ihn lernt, ihn wahrzunehmen. Ja, das ist allerdings wirklich für manche Menschen ohne Anleitung am Anfang schwierig. Ja, also lasst euch nicht entmutigen.
Vielleicht so ganz zum Schluss. Magst du noch kurz sagen, wann ich mit meinem Beckenboden auf jeden Fall zum Arzt gehen sollte?
Ja, da gehen wir auch in anderen Folgen, würde ich sagen, immer noch mal näher drauf ein. Doch vielleicht einfach in ein paar Schlagworten. Wenn was nachschmiert, ob das jetzt Feuchtigkeit ist oder Schleim oder Stuhlgang oder auch wenn man die Pupse nicht kontrollieren kann, wenn die einfach so abgehen regelmäßig. Bei Schmerzen, ne, hatte ich ja schon erwähnt, im Steißbeinbereich, Po-Bereich oder eben auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Dann, wenn man ständig viel pressen muss, um sich entleeren zu können oder auch wenn man immer wieder das Gefühl hat, dass die Entleerung nicht richtig klappt und man einfach mehrmals hintereinander gehen muss, wenn da irgendwie immer wie so ein Fremdkörpergefühl ist im After-Bereich, als wäre da so ein, ja, manche Leute beschreiben das wie so ein Korken oder so, ja, also säße da was, was einfach den After dicht macht. Und auch nach komplizierten Geburten, insbesondere wenn es da irgendwie eine Zangengeburt war oder wenn die Saugglocke zum Einsatz kam oder sowas, weil das tatsächlich auch ein relativ hohes Verletzungspotenzial im Beckenboden hat. Andere Geburten natürlich potenziell auch, aber da definitiv, naja, und auf jeden Fall auch immer, wenn man einfach das Gefühl hat, da stimmt was nicht.
Ja, ich glaube, da werden wir in Zukunft immer wieder drüber sprechen und das Thema noch vertiefen. Für heute war es, glaube ich, ganz schön viel.
Ja, man kann einfach so viel darüber sagen.
Nächste Woche wird es ein ganz anderes Thema geben, aber ich finde es ein ganz wichtiges Thema, das ganz oft angstbehaftet ist. HPV und der Po.
Ja, ich erzähle Dinge wie, was ist überhaupt HPV? Weil, ja, das ist gerade zwar, ja, doch schon mal viel Thema, auch in den Medien, aber trotzdem sollte man da vielleicht noch ein paar Dinge zu klarstellen. Dann geht es darum, für wen ist die Impfung, wie wird es übertragen und, und. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon total darauf. Und ja, ihr hört einfach gerne wieder rein. wenn es heißt Apropos, der Podcast rund um den Allerwertesten. Bis nächste Woche. Eure Katharina
und eure Anne.